Seit heute ist die elektronische Patientenakte bundesweit da, kann freiwillig aktiviert werden. Laut dem noch amtierenden Bundesgesundheitsminister Lauterbach eine Zeitenwende in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mit Blick auf andere europäische Länder hinkt Deutschland allerdings bisher eher hinterher. Andere haben sie schon längst. Lukas Auer ist Gesundheitsexperte bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Ich habe probiert, sie zu aktivieren, finde das ganz schön komplex, oder?
Das kann mitunter ziemlich komplex sein und setzt auf jeden Fall auch einen gewissen Grad an digitaler Affinität voraus. Wer aber beispielsweise noch keine PIN von seiner Krankenkasse vorliegen hat für seine elektronische Gesundheitskarte und auch keinen Personalausweis mit PIN zu Hause hat, für den kann das ein durchaus langwieriger Prozess sein, sich für eine EPA-App freizuschalten.
Genau das war mein Problem, diese zwei Punkte, die Sie genannt haben. Sie sprechen von digital affinen Menschen, also meine 91-jährige Schwiegermutter, die wäre hier komplett raus, richtig?
Grundsätzlich kann man auch von vielen Vorteilen der EPA profitieren, wenn man seine Akte nicht selber über eine App verwaltet. Denn das ist, wie Sie sagen, die einfachste Möglichkeit, die eigene EPA zu verwalten, ist schon per App auf dem Smartphone oder Computer. Und das ist natürlich nicht für alle Menschen möglich. Einzelnen Bestandteilen der EPA oder beispielsweise dem Zugriff einzelner Praxen zu widersprechen, ist dann ohne App komplizierter. Dafür muss man sich an die Ombudsstelle der jeweiligen Krankenkasse wenden oder zum Beispiel ein Familienmitglied bestimmen, das die eigene EPA dann als Vertreterin verwaltet.
Das klingt jetzt alles überhaupt nicht einfach. Dabei soll doch die elektronische Patientenakte genau das, nämlich vereinfachen. Also reden wir mal darüber, was die eigentlich kann, wie groß der Nutzen im Alltag ist.
Die EPA bietet als Idee durchaus große Chancen. Sie kann die Gesundheitsversorgung effizienter, sicherer und transparenter machen. Und direkt ab dem Start wird es so sein, hoffentlich, dass die EPA den Austausch von medizinischen Informationen erleichtert. Also beispielsweise muss man dann nicht mehr Befunde von Arzt A zu Arzt B tragen auf Laufwerken, CDs oder Ausdrucken. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass sich der Nutzen im Alltag erst nach und nach einstellen wird, weil die Akte zunächst mal leer startet und erst fortlaufend befüllt wird. Und mit den derzeitigen Funktionalitäten ist die EPA schon sehr stark auf die Bedürfnisse von ÄrztInnen zugeschnitten. Und viele Funktionen, die konkreten Mehrwert im Alltag als PatientIn schaffen könnten, sind noch Zukunftsmusik. Also zum Beispiel digitale Impf- und Bonushefte oder automatische Checks auf Wechselwirkungen von Arzneimitteln.
Aber wenn es denn mal so kommt, wie man sich das ja erträumt, also alle Daten an einem Ort, damit könnte man ja zum Beispiel auch richtig Geld sparen im Gesundheitssystem, oder? Wie groß ist das Sparpotenzial?
Das würde ich sagen, hängt auch davon ab, wie sich die Kultur der Zusammenarbeit im Gesundheitssystem verändert. Denn mit der EPA steht jetzt lediglich eine technische Plattform zur Verfügung. Handeln müssen letztlich die Menschen. Das heißt, die Informationen, die über die EPA verfügbar sind, müssen auch gelesen und berücksichtigt werden. Und wenn das passiert, dann bin ich ganz bei Ihnen, dann sprechen wir da auch über ein beträchtliches Sparpotenzial. Aber das ist eben kein Automatismus.
Worin liegt denn dieses Sparpotenzial?
Das ist zum Beispiel darin begründet, dass Doppeluntersuchungen vermieden werden können. Jetzt als ganz plastisches Beispiel, wenn eben eine Röntgenaufnahme in der EPA vorliegt, dann muss beispielsweise eine neue Zahnarztpraxis nicht nochmal ein eigenes Röntgenbild erstellen.
Das heißt, auch die Strahlenbelastung ist dann für den Patienten, die Patientin geringer.
Absolut.
Also könnte man sagen, eigentlich nützlich. Es gibt ja noch ein anderes Tool, ein anderes Werkzeug, das ja auch durchaus nützlich sein kann. Stichwort Forschung. Die Daten sollen ja anonymisiert an die Forschung weitergegeben werden. Fluch oder Segen?
Genau, nach derzeitigem Stand sollen ab März 26 erste Daten aus der EPA an das sogenannte Forschungsdatenzentrum Gesundheit ausgeleitet werden. Und dort stehen sie dann für verschiedene Nutzungszwecke zur Verfügung. Aus unserer Sicht als Verbraucherschützer sind die zulässigen Nutzungszwecke aber zu weit gefasst. So erscheint es denkbar, dass die sensiblen Daten im Forschungsdatenzentrum Gesundheit auch für primär kommerzielle Zwecke genutzt werden könnten. Da sehen wir also noch Bedarf, dass da nachgeschärft wird.
Also sprich, die Pharmafirmen hätten dann Zugriff auf meine Daten.
Genau, die müssen das nur geschickt begründen und dann steht dem nichts im Wege.
Nun treffen ja Träume gerne mal auf die Wirklichkeit. So wie das System jetzt aktuell funktioniert, erfüllt es die Erwartungen?
In 3 Modellregionen ist die EPA ja schon seit Mitte Januar im Einsatz und von dort gab es gemischtes Feedback. Wenn alles funktioniert, kann die EPA ein nützliches Tool sein. Das war so der Tenor. Klar ist aber auch, dass wir erst noch sehen müssen, wie stabil das System unter normaler Belastung bei bundesweiter Nutzung wirklich läuft. Und es hat sich auch gezeigt, dass insbesondere bei Patientinnen derzeit noch viele Fragezeichen zur EPA bestehen.
Nämlich welche?
Es ist so, dass die Krankenkassen aus unserer Sicht nicht ausreichend zur EPA informiert haben. Und auch das BMG hat ja eine Werbekampagne, nenne ich es jetzt mal, gefahren. Insbesondere aber auch mögliche Risiken bei der EPA oder was jetzt konkret beim Berechtigungsmanagement möglich ist, das ist alles relativ kurz gekommen. Und in den Modellregionen hat sich jetzt gezeigt, dass eben viele Patientinnen tatsächlich gar nicht wissen, dass sie schon jetzt eine EPA haben. Die Krankenkassen haben nämlich bis Mitte Februar für alle, die noch nicht widersprochen haben, eine EPA angelegt. Und diejenigen, denen das bewusst ist, die wissen aber noch nicht so recht, wie sie damit jetzt umgehen können oder wie sie selbst darauf zugreifen können.
Unterm Strich, wo würden Sie nachjustieren?
Ganz konkret muss an 3 Stellen nachgebessert werden. Zunächst mal müssen die Versicherten von ihren Krankenkassen und auch dem Gesundheitsministerium besser über die EPA informiert werden, damit sie nämlich eine informierte Entscheidung treffen können, ob und wie sie ihre EPA nutzen wollen. Dann muss auch beim Berechtigungsmanagement nachgebessert werden. Patientinnen können derzeit einzelne Dokumente nur allen Ärzten gleichermaßen vorenthalten oder allen Ärzten gleichermaßen zeigen. Es muss aber auch möglich sein, die Diagnose einer psychischen Erkrankung, beispielsweise der Hausarztpraxis, zeigen zu können, aber der Zahnarztpraxis vorzuenthalten. Und das ist derzeit noch nicht möglich. Und zu guter Letzt braucht es Funktionen, die einen spürbaren Mehrwert im Alltag auch für Versicherte schaffen, um die Versicherten für eine aktive Nutzung der EPA zu begeistern. Also zum Beispiel den bereits angesprochenen digitalen Impfpass.
Die Einschätzung von Lukas Auer, er ist Gesundheitsexperte in der Verbraucherzentrale Bundesverband. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.